Herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu Podcast. Von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Mit deiner Podcast-Hostin Maddie Schütten.
Heute tauchen wir ein in die Welt des Kaffees und der Vielfalt. Mein Gast ist Alexandra aka Alex Ebert-Wudi, Direktorin bei Lavazza Deutschland. Lavazza, der italienische Kaffeeröster, ist dir sicher ein Begriff, wenn du ebenso gerne Kaffee trinkst wie ich. Alex brennt für das Thema Diversity und setzt sich mit voller Energie für die Themen rund um Vielfalt, Gleichheit und Inklusion ein und sorgt dafür, dass Lavazzas globale DEI-Strategie für Deutschland umgesetzt wird. Diese Transformation wird von Susanne Wege, Geschäftsführerin von Lavazza für Dach und Polen, ermöglicht. Was genau dahinter steckt, erfährst du direkt von Alex. Also mach's dir gemütlich, schnapp dir eine Tasse Kaffee und lass uns gemeinsam eintauchen. Lieber Alex, ich freue mich tierisch, dass du heute bei uns bist im Nushu-Podcast. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank, Melli. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
Alex, wo erwischen wir dich denn gerade?
Ich sitze in unserem Office, in unserem deutschen Headquarter in Frankfurt.
Und wie sieht das um dich herum aus? Beschreib mal ein bisschen.
Ich sitze in einer kuscheligen Kabine, wie man das so kennt, in Offices, die auch im Open Space Konzept geplant sind. Schaue auf die Festhalle bis hin zum Taunus. Das heißt, wir sitzen hier in so einem wirklich sehr schönen Tower im Schatten des Messeturms. Das ist so das Surrounding. Ansonsten mitten im Marketing mit vielen Kisten und Postern, weil hier ganz viel gearbeitet wird und kreative Atmosphäre. Das gehört sich hier vielleicht auch nochmal zu erwähnen, dass das nicht nur hier mit Stahl und Glas und schicker Ausblick, sondern auch ganz viel Arbeit.
Und auch mit Leben gefüllt. Sehr schön, Alex. Genau. So, die wichtigste Frage natürlich direkt zu Beginn. Hast du einen Kaffee vor dir? Und falls ja, wie trinkst du ihn denn am liebsten, Alex?
Jetzt in der Sekunde habe ich keinen Kaffee vor mir, ist aber auch total in Ordnung bei Lavazza, weil ich schon so viel Kaffee heute hatte. Das heißt, im Moment trinke ich ein heißes Wasser mit Zitrone und Ingwer. Und mein Kaffee, den ich am Morgen habe, der ist schwarz. Das ist ein langer Filterkaffee. Und hier im Büro geht's dann mit Espresso weiter. Also das heißt, mein Kaffee ohne Milch. Und zwischendrin eigentlich immer heißes Wasser, entweder mal ohne Zitrone, mal mit Ingwer, mal ohne.
Das finde ich ja vorbildlich, nehme ich mir ja auch immer wieder vor und dann greife ich doch wieder zum Kaffee und zwar all day long.
Oh, sehr gut.
Aber machst du da kochendes Wasser oder einfach nur heißes Wasser?
Kochendes Wasser und ist irgendwann mal mit dem ayurvedischen medizinischen Ansatz in Verbindung gekommen, der mir persönlich sehr, sehr gut gepasst hat und gut für mich wirkt. Und von daher hat sich das irgendwann dann auch so etabliert.
Ich nehme das als Reminder, dieses Gespräch, und genau, werde mir auch mal wieder eine Ingwerknolle zulegen, glaube ich.
Schön, sehr schön.
Alex, ich würde ganz gerne da starten, wo du gerade bist, beziehungsweise einen Schritt davor. Du hast ja schon viel erlebt beruflich, aber ein Wechsel interessiert mich ganz besonders. Und zwar der Wechsel in den Bereich HR, Human Resources oder auch People and Culture, wie auch immer man das benennen mag. Du hast dich ja ganz bewusst dazu entschieden, deine Karriere in diese Richtung zu entwickeln. Und diesen Weg einzuschlagen. Und dann hast du auch noch deine Leidenschaft für Diversity und Inclusion entwickelt. Wie kam es dazu?
Das kam dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, in meiner Zeit, während ich für Red Bull Deutschland gearbeitet habe, das waren 15 Jahre, habe ich auch ehrlicherweise gar nicht mitbekommen, wie schnell das rumgegangen ist. Das war es auch. Das war auch eine richtig gute Zeit. Durfte ich mitgestalten. Das heißt, 15 Mitarbeitende, als ich da 99 begonnen habe und als ich 2015 ausgestiegen bin, waren es dann so, ich glaube, um die 400. Also falls jetzt ehemalige Kolleginnen oder Kollegen zuhören, vielleicht ist die Zahl nicht ganz richtig, aber es waren richtig viele. Und in dieser Zeit war ich ganz klar per Visitenkarte im Marketing verankert. Eine sehr, sehr lange Zeit im Below the Line und zum Ende der Karriere dann im Above the Line. Das heißt, ich war die Media Managerin für Red Bull zum Ende und dazwischen auch noch im Sales-Bereich, ganz konkret beim Aufbau der Gastronomie-Außendiensttruppe beteiligt. Und was war da das Besondere? Warum hat sich das dahin entwickelt, wo ich jetzt bin? Weil ich eigentlich neben dem Job, den ich auf der Visitenkarte hatte, ganz viel Organisationsentwicklung und People Development gemacht habe und das aber irgendwie gar nicht richtig so erstmal für mich professionell verstanden habe, sondern wir waren halt einfach im Machermodus. Und dann hatte ich das große Glück, meinen damaligen Chef, Tim Kriegelstein, der schon eine Coaching-Ausbildung absolviert hatte, der mir genau diesen Weg eröffnet hat. Und ich habe dann während meiner Zeit bei Red Bull eine 4-jährige Coaching-Ausbildung machen dürfen, die basierend ist auf der, sag ich mal, Verhaltenstherapie nach dem bekannten Psychologen, verstorbenen Albert Ellis. Und das hat mich dahin gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich liebe es wirklich, Organisationen und Marken zu entwickeln. Das war es damals. Aber vielmehr bedeutet es mir auch, Menschen zu entwickeln und ihnen bei der Entwicklung Unterstützung zu geben, sie zu begleiten, manchmal vielleicht auch disruptiv, manchmal auch einfach Impulsgeberin zu sein und habe mich dann dazu entschieden, diese Coaching-Ausbildung zu beenden. Bin dann in meinem Butter- und Brotgeschäft Marketing geblieben, weil das konnte ich nun mal recht gut. Habe dann den Sprung aus dem Unternehmen rausgemacht. War nochmal für knapp 3 Jahre bei einem japanischen großen Konzern, bei Dentsu Aegis, im Communication Consulting, um dann den Anruf zu erhalten, dass der größte Wettbewerber, nämlich Mindshare, die Agentur zugehörig zur WPP, einen Head of HR sucht. Und das war dann ja die Geschichte, die ich dann immer gerne erzähle, dass ich dem Headhunter gesagt habe, dass er leider meinen Lebenslauf nicht richtig gelesen hat. Ich bin ja gar keine HRerin. Das wird mir jetzt leid tun, aber da bin ich die Falsche. Ne? Er sagt, Moment, an der Stelle sucht aber die CEO, auch immer noch bei Mindshare, einen Head of HR, der wirklich mit dem Business sehr, sehr eng verankert ist. Und das war genau der Punkt, da hat er mich gehabt. Und ich sage, das kann ich. Und was ich auch kann, ist, Menschen bei ihrer Entwicklung zu unterstützen und Organisationen zu entwickeln, aber vielleicht nicht das ganz klassische HR-Personal-Administrations-Package, das bringe ich im Moment nicht mit. Ich bin aber ausgebildete Bürokauffrau, das darf ich vielleicht auch sagen. Und von daher habe ich da nicht so eine große Angst davor gehabt, wenn es denn dazu kommen sollte, dass wir dieses Gespräch, was dann recht zügig stattgefunden hat, wenn das positiv ausgeht, ja. Und Dienstagabend haben wir das geführt und Freitag habe ich gekündigt und dann bin ich gesprungen. Wahnsinn. Genau.
Wahnsinn. Das heißt, es hat sich alles total richtig angefühlt, meine ich, oder?
Tatsächlich. Also mit dem, und wenn man das so hört und mich jetzt nicht kennt, ich bin wirklich fern von risikofreudig. Ich plane gern, ich habe gern erstmal so an sich alles gerne selbst in der Hand. Aber wenn Chancen da sind, die sich gut anfühlen und ich dann mit meinem Partner, Ehemann, also sehr, sehr langjährig schon meinen Partner nennen darf, auch in die Rückkopplung gehe und er merkt, okay, das meint sie ernst und das fühlt sich gut an, dann habe ich auch immer die Rückendeckung, was auch das Familiäre anbelangt, weil zu der Zeit, als ich den Jump gemacht habe, das war 2018, war mein Sohn schon 8. Und das ist natürlich eine Phase, also schon heißt, er war schon 8 Jahre zum Glück in unserem Leben, aber immer noch so klein, dass man weiß, wie viel Zeit auch der kleine Mensch eigentlich benötigt. Ja. Und das geht nicht, wenn man nicht in einem guten Team unterwegs ist. Ja.
Absolut. Da gibt es doch auch diesen schönen Spruch, Augen auf bei der Partnerwahl. Ne?
So sieht's aus.
Und so sieht's aus. Das ist der Kern von so vielen, ne?
So sieht's aus. Und meistens, wenn es dann wirklich genau zu den Situationen kommt, muss man ehrlicherweise oft ja auch sagen, es ist gar nicht so eine Überraschung, was dann dabei rauskommt.
Total, total. Eben, ob man gemeinsam die Flügel wachsen lassen kann für beide Seiten, ne? Oder ob man sich auf dem Boden hält. Ne? Beides hat auch Nachteile, ne? Und muss auch immer bewusst abgewogen werden, weil man braucht auch manchmal jemand, der genau diese Rückkopplung, bei einer Rückkopplung vielleicht auch mal für Bodenhaftung sorgt, ne? Wenn man vielleicht einen Überflieger hat. Gibt's ja auch vielleicht manchmal.
Definitiv. Und genau das auch im Privaten sehr, sehr ernsthaft, also glaube ich auch schon sehr rechtzeitig miteinander zu besprechen, dass welche Wünsche, Vorstellungen es gibt beidseitig, hilft einfach immens, dass wenn die Chance kommt, und wie gesagt, die kam bei mir aus dem Off, also ich habe da jetzt nicht konkret danach gesucht, weil das für mich wirklich, also der Sprung zu dem Zeitpunkt rein von dem, wie ich an die Sache rangegangen bin, also ich hatte noch keine offizielle Bewerbung draußen, um ins HR zu wechseln. Natürlich war das mein großer Wunsch und dann kam die Möglichkeit und dann muss man oftmals ja auch wirklich zügig entscheiden können.
So ist es. Aber ich musste gerade trotzdem so ein bisschen schmunzeln, weil du erzählt hast, als du diese Nachricht bekommen hast von dem Headhunter, dass du erstmal, also ich habe so eine grundablehnende Haltung erstmal rausgehört, so im Sinne von, der kennt ja mein Profil gar nicht. Dabei scheint der gute Herr ja doch ziemlich gut informiert gewesen zu sein, oder?
Ja, also das ist genau das, ne? Und da lernt man ja Gott sei Dank selbst viel über sich und auch viel aus solchen Situationen, dass man vielleicht manchmal auch die große Klappe, die man dann vielleicht hat, auch mal ganz kurz erstmal zweimal atmet und nochmal drüber nachdenkt, weil der hätte natürlich auch relativ schnell sich abbügeln lassen können von mir. Und dann ist man selbst, also diese, sag ich mal, diese Muster, aber auch die Barrieren, die man selbst im Kopf hat, warum das jetzt vielleicht nicht passen könnte, weil es ja gar nicht klassisch so, wie man das für sich die ganze Zeit hatte. Man macht da eine Ausbildung und dann sammelt man Berufserfahrung und Berufsjahre und dann geht man den nächsten Schritt und den nächsten und den nächsten. Und dieses Thema Quereinstieg, das ist genau das, was mich so wahnsinnig interessiert und was ich jetzt auch tatsächlich hier bei Lavazza relativ schnell etabliert habe, dass wir zumindest intern all das, was hier als Vakanz frei ist, freie Stellen, dass wir sehr intensiv auch diese Stellen intern vorstellen, auch das mal mit in unser All-Staff nehmen und auch Leuten sagen, dass sie da bitte mal ganz offen dran gehen sollen, wenn sie glauben, dass sie Interesse haben, Wechsel, Motivation und vielleicht die Hälfte oder weniger von dem Profil ausfüllen für den Moment, mit uns sich trauen sollen, ins Gespräch zu gehen, dass wir gemeinsam überlegen, was hat das denn vielleicht für einen Impact, was hat das für einen Zeithorizont, gibt es was, wo wir sagen können, wir unterstützen dich in Upskilling, neue Skills, die du brauchst, lernen, Melli, unser Thema, und das aber dann wirklich auch erstmal hier intern auch zu etablieren, das ist das, was ich aus dieser Situation, die ich für mich persönlich echt fast vergeigt habe, mitnehme und immer wieder ganz wundervolle Moves sehe. Und das war in der Zeit auch, bevor ich zu Lavazza gekommen bin, die 6 sehr, sehr interessanten, lehrreichen und tollen Jahre bei Mindshare, dass auch in mein HR-Team dort Communication Consultants gewechselt sind, weil wir eine gute Mischung aus echten HR-Profis hatten und aber auch wieder Leute, die in mein Team gekommen sind und sich nach 17 Jahren Kundengeschäft neu orientiert haben. Und das sind wirklich die besten Erfolgsgeschichten, die ich mitgestalten durfte, was Mitarbeiterentwicklung anbelangt,
Ja, und ich glaube auch, oder was heißt ich glaube, ich weiß, Karrieren werden natürlich viel, viel agiler und es ist ja immer im Sinne des Unternehmens, gute Menschen ans Unternehmen zu binden und da eben auch eine Vielfalt anzubieten, ne? Und nicht eben zu sagen, du hast jetzt Abteilungshut XYZ für immer und ewig an. Das macht es ja auch irgendwie so perspektivlos, ne? Weil man merkt, es braucht einfach mehr.
Ja, es gibt ja mittlerweile sogar schon größere Konzerne, die das sich ins Pflichtenheft geschrieben haben, dass nach 3 Jahren definitiv der Job an der Stelle zu Ende ist und man einen signifikanten Change im Unternehmen machen muss. Also das gibt's ja auch schon. Auch ein ganz spannender Ansatz, ja.
Ein sehr spannender Ansatz. Ich habe noch eine Frage zu deiner Coaching-Ausbildung. Gab es bei dir so einen Schlüsselmoment oder einen ganz bestimmten Moment oder vielleicht eine relevante Erfahrung, die dich in deiner Führungspersönlichkeit dazu gebracht hat, zu sagen, ich brauche jetzt hier mehr Tools und deshalb auch die Coaching-Ausbildung. Gab es da diesen einen Moment, der dich auch dazu gebracht hat, die Ausbildung zu beginnen?
Ehrlicherweise war das ja noch zu der Zeit, wo ich noch gar keine Führungsverantwortung hatte. Und das ist auch immer das, was ich ganz vielen Leuten auch sage, wenn wir im Gespräch jetzt sind und auch manchmal, wenn es natürlich auch herausfordernde Gespräche sind, bin ja nicht als Führungskraft auf die Welt gekommen, sondern ich habe meinen Weg gemacht und habe erstmal als Spezialistin gearbeitet und habe meine Fachthemen bearbeitet, im Griff gehabt, weiterentwickelt und bin die Steps gegangen. Und meine Coaching-Ausbildung habe ich mit Ende 20, Anfang 30 schon gemacht.
Da warst du wahrscheinlich auch eine der Jüngsten, oder?
Ja, da war ich mit Abstand die Jüngste. Das war auch in meinem Abendstudium so, dass ich da mit die Jüngste war. Da bin ich einfach so neugierig, dass mir das dann auch immer wurscht war, wie alt ich war. Und habe das dann gemacht und in dem Fall war das auch eine ganz bewusste Entscheidung, weil viele danach ja auch in die Selbstständigkeit gegangen sind als Coach. Und das war für mich zum Beispiel überhaupt gar nicht, stand nicht zur Debatte, weil ich diese Führungserfahrung mit einem eigenen Team machen wollte unbedingt, bevor ich mit meinem Coaching dann auch entsprechend andere Menschen unterstütze. Weil das eine ist das, was du natürlich theoretisch lernst. Und das andere ist das, was durch Erfahrung noch mit reinkommt. Und das hat sich dann, ja, wie gesagt, mit Ende 30 beendet. Da gab es ganz viele Schlüsselmomente, weil das war ja eine vierjährige Ausbildung am Institut für Kognitives Management. Und dann aber Schlüsselmomente ab Mitte 30, als ich dann meine erste Führungsrolle übernommen habe. Die Coaching-Ausbildung für mich ganz persönlich so nutzen konnte, dass in wirklich herausfordernden Gesprächen, nämlich dann, wenn du als junge Führungskraft ein Team übernimmst, was mir fachlich überlegen war, was aber in der Erfahrung und vor allen Dingen, was das Brandmanagement anbelangt, nicht so erfahren war, auch das gar nicht so witzig erstmal empfunden hat, dass ich jetzt die neue Chefin bin. Und da dann cool zu bleiben, sich auf die eigene Stärke zu konzentrieren, da ist genau das Gelernte aus der Coaching-Ausbildung zum Tragen gekommen. Und schönerweise hat sich das dann auch mit dem Team dahin gestaltet, dass wir zum Schluss, als ich gesagt habe, so, ich wechsle übrigens jetzt, dass wir eine sehr, sehr, sehr emotionale Abschiedsfeier zusammen hatten. Aber der Anfang war schon tough. Und genau in diesen toughen Situationen, immer dann, wenn man das Gefühl hat, puh, jetzt kriege ich hier aber irgendwie eventuell emotional mal in meinem professionellen Umfeld nicht die Kurve, gibt es ganz gute Wege, wie man durch rationales Denken sich in so einen emotionalen Zustand bringen kann, dass man einen kühlen Kopf bewahrt.
Ja, ich finde das total spannend, dass du es so rum angegangen bist. Also erstmal sozusagen die Theorie und dann die Praxis gesucht hast, weil ich glaube, es ist ganz häufig so, dass man sich Wissen aneignet in Form von beispielsweise eben einer Coaching-Ausbildung, wenn man selbst merkt, man kommt hier selbst, also aus sich heraus nicht mehr weiter. Ne? Das eigene Wissen reicht nicht mehr. Oder man kommt immer wieder in Situationen, die extrem herausfordernd sind, vor allem als Führungskraft. Oder?
Ja, das merke ich ja auch ganz oft in Gesprächen, auch jetzt zum Beispiel letzte Woche, wo ich ja das große Glück beim Lavazza Come into Your Own Female Leadership Program teilnehmen zu dürfen. 13 Frauen aus der ganzen Welt in Führungspositionen unterschiedlichster Art für Lavazza, China, USA, UK und so weiter. Von denen wirklich viele genau das gemacht haben, die gesagt haben, ich bin ja auch Coach. Ich so, das ist ja spannend. Sales-Direktorin USA, ist okay. Wie kommt's dazu? Und genau das war das Gespräch, was wir da hatten, dass sie auch für sich gesagt hat, das ist ihr so wichtig, anders als das, was man vielleicht selbst von eigenen Führungskräften oder als Mitarbeiterin auf der eigenen, sag ich mal, im eigenen Karriereweg gelernt hat, da andere Möglichkeiten, Zugänge zu finden zu Menschen im eigenen Team und vielleicht aber auch zu der eigenen Führungskraft, weil es geht ja nicht immer nur das Führen von Menschen, sondern im eigenen Team, also von Mitarbeitenden, sondern natürlich auch das Führen von der eigenen Führungskraft. Und das war sehr spannend, ja.
Ja, ist ein super spannender Punkt, wenn man da mal so drüber nachdenkt, ne? Aus welcher Perspektive, aus welcher inneren Haltung heraus begebe ich mich in diese neue Erfahrung des Coachens, aber auch gecoacht werden, ne?
Ja.
Da muss man sich ja auch total darauf einlassen, damit es dann funktioniert, ne?
Da muss man sich drauf einlassen. Und auf der anderen Seite ist es ja auch, sag ich jetzt mal so, im Business-Umfeld und auch jetzt hier bei uns in einem Unternehmen, in einem globalen, dass auch die Bereitschaft, die entweder in der eigenen, im eigenen Team, also ich sag jetzt mal hier in unserem Leadership-Team, im Board-Team, aber auch unsere Geschäftsführerin, wenn wir miteinander Dinge besprechen, die wirklich das Thema, wie gestalten wir diese Organisation, wo wollen wir kulturell hin, und auch wenn man hier mal nicht einer Meinung ist, das auch miteinander so gut zuzulassen, das hat jetzt nicht direkt was mit Coaching zu tun, aber das hat natürlich schon etwas damit zu tun, je nachdem, welchen Typ du dann entsprechend auch in dem Moment an deiner Seite oder vor dir sitzen hast, unterschiedliche Möglichkeiten zu haben, einen Zugang zu finden und gemeinsam, aber auch relativ zügig auf zu einer Entscheidung, ist nicht immer ein Nenner, sondern zu einer Entscheidung zu kommen, damit es dann auch weitergeht, weil ehrlicherweise die Zeit hat man auch nicht immer, und gerade in den herausfordernden Zeiten, in denen wir jetzt gerade auch leben und arbeiten, hilft es immens, da auf einer sehr respektvollen Art und Weise sich auch gegenseitig dann immer wieder nochmal zu challengen, zu fokussieren und zu sagen, okay, was war eigentlich unser Ziel und was machen wir damit jetzt eigentlich? Brauchen wir nochmal eine Runde oder kriegen wir jetzt auch eine Entscheidung hin? Und das sind all die Dinge, die ich mitnehmen durfte, gepaart mit der Erfahrung natürlich, die sich dann auch mit den Jahren, die man dann am Arbeiten ist, natürlich auch paart. Und das ist, da fühle ich mich wirklich auch sehr, sehr angekommen in der Art und Weise, wie das funktioniert im Moment.
Ja, das merkt man auch so. Wenn ich dir zuhöre, dann bist du voll in deinem Sweet Spot.
Ja, so, das, ne? Da kommt ist wirklich auch rüber. Tatsächlich. Also ich sitze hier lächelnd in meiner Glasbox mitten im Marketingbüro und darf trotz der ganzen Herausforderungen, das sage ich auch immer wieder, ne, das ist alles keine leichte Phase, in der wir uns alle miteinander befinden, aber trotz allem das wieder zu spiegeln und auch diese gewisse Zuversicht, dass bei all dem, was noch vor uns liegt, an Gestaltung, auch an vielleicht kulturellem Wandel, wenn wir das miteinander besprechen und das zusammen gehen wollen, dass wir das auch zusammen definitiv schaffen werden. Und das fühlt sich im Moment wirklich sehr, sehr gut an. Und ich komme gerade 2 Minuten, bevor ich hier in die Glasbox reingejumpt bin, von dem Jubiläum von meiner lieben Kollegin, die jetzt gerade heute ihr 25-jähriges Firmenjubiläum gefeiert hat. Stark. Und das ist natürlich so stark, so einer Frau zuzuhören, die auch Lavazza wirklich begleitet hat, von Mini-Startup, von einem italienischen Familienunternehmen hier in Frankfurt die Türen mitzuöffnen, und ja, einfach sehr, sehr inspirierend und Menschen dahingehend jetzt auch zu unterstützen, dass wir als Organisation angekommen, Lavazza ist ein globales Unternehmen und nicht nur noch ein italienischer Kaffeeröster, die Arbeitsumgebung so zu gestalten in den nächsten 2 bis 3 Jahren, dass man wirklich auch Freude hat, ob das 25 Jahre sind, I don't know, das ist auch eine Typsache, aber zumindest, dass man hier den ein oder anderen Karriereschritt wirklich geht und eine Perspektive für sich sieht, das ist das Wichtigste, was ich hier gerade mitgestalten darf.
Ja, super spannende Themen, die ihr euch vorgenommen habt. Ich krieg's ja auch immer wieder mit. Du hast gerade von den nicht leichten Themen gesprochen, und Diversity gehört da aus meiner Sicht auch dazu. Es ist kein kurzfristiges Thema. Es ist eins, das mittel- und langfristig wirkt, ne? Und für das man auch einen langen Atem braucht. Und was ich so schön bei euch finde, ihr habt die Maßnahmen die Diversity- und Inclusion-Maßnahmen, Maßnahmen in eure CSR-Strategie Blend for Better eingebettet. Und diese Verschränkung finde ich total notwendig. Die passiert aber in vielen Unternehmen nach wie vor noch nicht so richtig. Kriegst du das auch so mit?
Also ich fange da eher wirklich lieber bei meinem persönlichen Ansatz. Also wo kriegt man mich und wo ziehe ich mit und für was stehe ich nicht zur Verfügung? Und das kommt genau daher, was du auch gesagt hast gerade, diese Mittel- und Langfristigkeit. Also es war ganz klar, als ich letzten Juli hier gestartet bin, kurz davor war auch der offizielle globale, sag ich mal, Kickoff von dem Gapfree-Programm. Das ist der globale Ansatz der Diversity, Equity, Inclusion Strategie, wie sich das von Italien über alle Märkte in den nächsten Jahren ausrollen wird mit der globalen D&I-Strategie. Und in Deutschland hat man den Kickoff so mitgemacht und das war auch gut, weil das hat hier noch nie wirklich stattgefunden, noch nicht mal die Auseinandersetzung mit, was heißt das denn, wenn man das übersetzt, fern von, habe ich da auch nur irgendwas davon verstanden. Und dann war ich da und habe gesagt, super, dass du jetzt da bist, Alex, jetzt können wir so richtig loslegen. Ich sage, ja, das können wir, aber ihr werdet ziemlich lange das nicht erleben, dass wir darüber kommunizieren und sprechen, wenn wir nicht wirklich etwas geleistet und getan haben. Und das braucht Zeit. Und das auch auszuhalten im Sinne von, da ist jetzt der neue HR-Lead und jeder erwartet im Grunde genommen, dass ich sehr, sehr schnell die Veränderungen, wie wir als auch Arbeitgeber in den nächsten Jahren uns entwickeln wollen, sichtbar wird. Und das ist genau das, wo ich nicht zur Verfügung stehe. Und das nehme ich bei anderen Unternehmen wahr, dass ob das dann die bunte Flagge ist, die vom Haus weht, oder ob das dann im Pride Month die bunte LinkedIn-Profilfarben sind, ich dann aber das ganze Jahr wiederum nichts höre. Das ist für mich genau das, was ich nicht mache. Das ist bei Mindshare nicht der Fall gewesen. Da haben wir 2018 angefangen, mit dem Frauenkarriereindex zusammenzuarbeiten. Und Mindshare macht das bis heute so erfolgreich, dass jetzt auch in dem Jahr der zweite Platz bei Unternehmen, die sich im Rahmen der Frauenkarriereförderung einsetzen, dann auch erreicht wurde. Und das Ganze wurde 2018 gestartet. Also das heißt, das Management davon zu überzeugen, sich ganz klar zu werden, was ist für mich lokal der Bereich im D&I, den ich wirklich maßgeblich verändern möchte, weil er eine Relevanz für meine Organisation hat. Das musst du erstmal analysieren, das musst du erstmal herausfinden. Und dann aber auch ganz klar zu sein, und was tun wir jetzt dafür? Das sind locker 2 Jahre. Und in den 2 Jahren kannst du, außer dass wir es hier geschafft haben, jetzt in diesem Jahr 14 wundervolle sogenannte Gapfree Activators, also eine Employee Resource Group, wie man jetzt so sagt, zu kreieren und Menschen wirklich sofort gesagt haben, da bin ich dabei, da helfe ich mit. Und das dann aber zu tun und da auch wirklich Leidenschaft zu entfachen, ohne dass ich jetzt sofort sagen kann, und übrigens, schaut mal, das machen wir jetzt hier alles Tolles. Und diese Zeit für Analyse, für was sind eigentlich unsere Points, die wir wirklich in ein paar Jahren verändert sehen wollen, die Strategie und die Maßnahme auszurollen, das ist genau das, wofür ich stehe und wo wir jetzt gerade mitten dabei sind.
Mega gut, Alex, was du sagst. Ich finde das total sinnvoll und ich bin total bei dir. Gut Ding will Weile haben und nach außen zu gehen, ohne sich klar zu sein darüber, warum wir das eigentlich tun. Ich glaube, das kann überhaupt nicht funktionieren. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass viele unserer Zuhörerinnen sich sagen, boah, total bold von dir, so zu starten, Juli 2023, du hast es gerade gesagt, bist du zu Lavazza gekommen. Und gerade am Anfang steht man ja auch unter einer totalen, vielleicht ist es eine Form von selbst auferlegtem Druck, aber man hat natürlich auch vielleicht eine hohe Sichtbarkeit im Unternehmen. Wie schaffst du das, das auch wirklich sozusagen so zu kommunizieren, dass diese Zeit notwendig ist und dir selbst auch die Zeit zu geben dafür? Verstehst du die Frage so ungefähr? Ich versuche sie gerade zu formieren in meinem Kopf.
Ja, also im Grunde genommen zu sagen, also
ich halte das selbst auch aus.
Genau, also das ist, glaube ich,
mit, und ich falle nicht in diese Form von Aktivismus oder Aktionismus, entschuldige bitte. Mhm.
Genau, also ich glaube, es gibt schon ein paar Leute, die über mich sagen, ui, da ist jetzt aber schon Speed drauf und da passiert schon relativ viel, seitdem sie jetzt auf der einen Seite da ist, auch gerade mein eigenes Team, weil wir viele, viele Dinge jetzt auch neu schaffen beziehungsweise optimieren, wo wir sagen, das ist so die Basis, wie wir die nächsten Jahre, was jetzt auch die HR-Arbeit anbelangt in den einzelnen HR-Bereichen, aber gerade was Diversity, Equity und Inclusion anbelangt, bin ich erstens sehr, sehr eng in Austausch mit dem Headquarter und die Kolleginnen, also sowohl unser globaler HR Chief HR Officer Enrico Contini, aber auch die verantwortlichen Kolleginnen Lucia und Silvia für Global DE&I, dort sehr, sehr schnell auch das Statement von mir klar zu machen, dass ich genau erst verstehen möchte, was ist die globale Strategie, die habe ich verstanden, die ist super gut aufgestellt, das hatte ich so auch noch nicht und das ist wirklich die schöne Situation, in der wir jetzt sind, dass das Unternehmen sich global committed hat, das auch öffentlich in der Mission auch kommuniziert hat, bis hin zu, dass jetzt bereits das globale Board in den persönlichen Zielen auch D&I-Ziele hat. Da ist schon mal ganz viel Arbeit gemacht und das dann aber jetzt in dem Markt auf der einen Seite zu übersetzen und ganz viel zu nutzen, was da ist, da bin ich auch ein großer Fan davon, aber auch die Zeit zu bekommen und zu sagen, ich werde kein Copy-Paste machen, weil das ist nichts, wo am Ende Mitarbeitende und Mitarbeiter hier rausgehen und Familie und Freunde davon erzählen, die meinen das hier ernst. Und das ist für mich immer der Proof of Concept. Ist das etwas, dass unsere Leute, dass unsere Mitarbeitenden hier, meine Kollegen und Kolleginnen sagen können, das, was ich verstanden habe, ist, dass wir das hier langfristig verändern wollen. Und das fällt mir total leicht, dann auch zu sagen, wenn ihr erwartet, dass das jetzt irgendwie in 12 Monaten hier ein buntes Feuerwerk an Öffentlichkeitsarbeit im D&I-Bereich ist, dann müssen wir reden. Und das war gut, weil das ist dann von Anfang an auch sehr klar gewesen und da habe ich auch die Freiheit und das ist auch genau das, warum ich mich so wohlfühle.
Ja, total stark. Aber das ist wirklich, wenn man gerade am Anfang von Projekten für sich den Moment einmal nimmt, um selbst Klarheit und Übersicht zu bekommen, das bringt einen nach hinten raus so voran, ne? Wenn man gerade am Anfang sich einmal wirklich Gedanken darüber macht, was ist der Scope und vor allem, wie schnell kann und möchte ich sein? Was tut dem Projekt hinsichtlich der Güte auch gut? Ne? Was ist dienlich fürs Projekt?
Ganz genau.
Du hattest im Vorgespräch auch erwähnt, dass du der Meinung bist, dass Vielfalt nicht nur ein HR-Projekt ist, sondern von allen Mitarbeitenden und Führungskräften aktiv gelebt werden muss. Du hast gerade auch schon davon erzählt, dass ihr 14 Botschafterinnen und Botschafter ausgebildet habt intern, um das Gap-Free-Programm voranzubringen bei euch, ne, intern.
Ganz genau.
Was habt ihr da sonst noch so für Gedanken aktuell, wie man dieses Engagement auf allen Ebenen fördern und nachhaltig verankern kann?
So wie die Italiener jetzt im Moment das aufgesetzt haben, dass wir ein D&I-Training zur Verfügung gestellt bekommen, was wirklich global aufgesetzt wurde in verschiedenen Sprachen, dass für People Manager, aber auch für Mitarbeitende klar wird, wie wir uns in unterschiedlichen Situationen gegenüber im Miteinander verhalten und was so die, sag ich mal, die Regeln, aber auch die Erwartungshaltung an ein inklusives Miteinander und auch an ein inclusive Leadership darstellt, dass das nicht immer nur, sag ich mal, in einer Policy zum Lesen irgendwo im Intranet abgelegt wird, sondern dass es wirklich ein aktivierendes Training ist, was global allen Mitarbeitenden zur Verfügung steht. Das ist ausgerollt, das ist da. Und das, was wir von unserer Seite machen, ist, wir haben nächste Woche Dienstag den Gap-Free Day Und wir kümmern uns intensiv hier für unsere beiden Länder. Und ich bin ja nicht nur für Deutschland, sondern auch für das schöne Österreich verantwortlich. Und die österreichischen Kollegen kommen auch nächste Woche zu uns. Und wir werden erstens mal ganz viel Zeit darauf verwenden, ein Wissen über Diversity, Equity und Inclusion aufzubauen und haben uns dann auch entschieden, in 3 Workshops zu gehen, diese Workshops mit unterschiedlichen Themen, um hier herauszuarbeiten, was ist in der Organisation gerade da, wo man sagt, da haben wir echt noch dran zu arbeiten, um unseren Fokus für 25 da abzuleiten. Das ist so das eine. Und das andere ist natürlich, dass wir im Leadership-Team auch herausfordernde Situationen, wo es vielleicht noch nicht so gut gelaufen ist oder wo wir eine Beschwerde haben oder wo wir Situationen auch wahrgenommen haben, wie miteinander umgegangen wird, das wird bei uns im Leadership-Team, also das ist tatsächlich dann meine Aufgabe und oder das sehe ich in mir in meiner Aufgabe, das auch auf den Tisch zu legen, miteinander zu besprechen und hier in eine Reflexion zu gehen, dass jeder von diesen Situationen auch lernen darf.
Mhm. Habt ihr da einen Prozess dahinter, Alex? Oder wie kannst du das sicherstellen, dass du da auch die Infos kriegst sozusagen?
Also wenn wir über Prozesse reden, im Sinne von ich bin Mitarbeiterin, Mitarbeiter und mir widerfährt etwas, was in keinster Weise vereinbar ist mit unserer mit unserem Ethikkodex beziehungsweise den Lavazza-Werten, gibt es die Möglichkeit, anonym sich bei einer Hotline zu melden. Das ist auch global alles etabliert. Für uns intern, und das ist das so, wie wir uns auch positionieren, wollen wir wirklich jeden motivieren, wenn etwas ist, wo er sich unwohl fühlt oder sie. Und das muss nicht überprüft werden, ob das in irgendeinem Kodex, in irgendeiner Policy steht, sondern immer dann, wenn man sich unwohl fühlt, entweder sich an den eigenen, an die eigene Führungskraft zu wenden oder wenn das in dem Fall vielleicht nicht die vertrauensvollste Idee ist, sich an uns zu wenden, an HR. Und das sind erstmal die Möglichkeiten, die wir kommunizieren, die wir aktiviert haben und wo wir auch wissen, wenn, und das ist genau das, was uns aber auch ganz wichtig ist, zu sagen, jeder macht Fehler. Also, dass hier immer noch mal Dinge passieren im Miteinander, gesprochene Worte, Verhaltensweisen, die noch nicht da sind, wo wir sie hinhaben wollen, das ist total klar, sonst könnten wir das auch alles lassen. Und dann aber auch zu sagen, wenn das passiert, dann wollen wir mit in den Dialog eingebunden werden, damit wir auch wissen, ist das etwas, was eine Nachhaltigkeit hat, also wo wir stärker einsteigen müssen, oder ist das was, wo wir vielleicht auch mit den Menschen, die in dieser Situation beteiligt waren, auch einen Konsens finden und auch einen Lerneffekt finden, der zu einem gemeinsamen, zukünftigen, guten Miteinander führt.
Ich finde es total wichtig, was du gerade sagtest mit den Fehlern. Es wird ja auch viel über Fehlerkultur gesprochen, ne? Seit Jahren immer. Und ich finde, Fehler sind ja grundsätzlich auch eine feine Geschichte, allerdings nicht bei Dingen, die man schon häufig gemacht hat. Aber ich finde, bei Dingen, die man das erste Mal macht oder wenn eine Transformation dahinter steckt, muss es eine große Fehlertoleranz geben, damit man sich auch traut, im Sinne einer lernenden Organisation miteinander zu wachsen. Und es klingt so, als würdet ihr das ähnlich angehen oder eine ähnliche Philosophie auch verfolgen.
Das ist, also wir gehen das an, wir sind da noch nicht, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist ganz spannend zu sehen, dass das fast schon teamweise unterschiedliche Levels da sind. Also du hast Teams, die ich wahrnehme, die wahnsinnig konstruktiv mit Fehlern umgehen und genau das miteinander auf einer super professionellen Ebene besprechen und lernen, schon in einem gemeinschaftlichen Lernmodus sind. Und es gibt aber auch immer noch Teams, die noch eine andere Form haben, damit umzugehen, bis hin zu, dass man versucht, dass keiner mitkriegt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und das aber auch zu kommunizieren und genau das, wo wir in unserem weiteren Key, unserer Key Initiative, die wir dieses Jahr gestartet haben, nämlich unser Ways of Working Project. Also wie funktioniert crossfunktional, aber auch in meinem Team Zusammenarbeit denn besser in der Zukunft? Und genau da haben wir ein Thema, dass wir sagen, wartet nicht, geht aufeinander zu, legt es auf den Tisch, wenn dieser Fehler passiert. Das heißt es nicht, dass der Mensch 100% gefailt ist, sondern dass man über diesen einzelnen Baustein ganz konkret spricht, um dann aber auch sicherzustellen, dass es im besten Fall kein zweites Mal passiert. Und das sind so viele wunderbare Dinge, die auch in Form von, wie zugehörig fühle ich mich eigentlich, ganz viele Überschneidungen in diesen Key Initiatives, die wir haben. Und dazu gehört natürlich auch die Implementierung unseres DEI-Ansatzes miteinander verschmelzen. Von der Kultur und von den Werten, wo wir herkommen, aber tragend. Und deshalb kann man das auch nicht immer so klar trennen. Das ist der Weg, den wir jetzt gestartet haben, offiziell in diesem Jahr, und den gehen wir jetzt die nächsten Jahre. Und wie gesagt, da brauchen wir noch ein bisschen, auf dem Wege sind wir gerade.
Boah, Alex, du hast so viele spannende Themen auf dem Schreibtisch. Wow.
Ja, es ist auch, wie gesagt, mein Strahlen kommt daher, weil ehrlicherweise, wenn es keine Chance gibt, noch mitzuentwickeln, interessiert es mich auch ehrlicherweise nicht mehr. Und solange ich das machen darf, fühle ich mich richtig am Platz.
Ich kann es absolut nachvollziehen. Und das passt auch so schön zu deinem Zitat, das ich mitgeschrieben habe aus dem ersten Gespräch, das wir hatten. Hast du gesagt, wenn man nicht anfasst, wird auch nichts passieren. So, also dieses Mitgestalten, Vorangehen, ne, und aus einer strategischen Vision dann auch konkret ableitbare Maßnahmen zu kreieren. Ne? Aber trotzdem eben sich dafür die Zeit zu nehmen und den Fokus zu finden und nicht alles auf einmal. Das finde ich, klingt total sinnig.
Ja, das ist nicht immer easy, und das ist natürlich mit all dem, was ungeplant von rechts und links noch kommt, ne, auch echt immer wieder eine Challenge. Und mein Team, mit dem ich jetzt seit bisschen mehr als 14 Monaten zusammenarbeiten darf, die kennen mich jetzt auch in Phasen, wo es dann doch mal, wo ich mal struggle und wo ich sage, boah Leute, jetzt muss ich mich hier auch mal ganz kurz schütteln und mich wieder konzentrieren, aber auch das klar zu machen, dass das auch dazu gehört, und auch wieder das eigene Team wirklich zu bitten, so hey, wenn ihr das Gefühl habt, dass es jetzt doch irgendwie zu schnell alles galoppiert, miteinander zu sprechen und dann aber auch wiederum das Gespräch mit allen anderen zu führen und zu sagen, ja, haben wir uns vielleicht vorgenommen für Zeitraum XY. Wir merken aber gerade, dass wenn wir das jetzt einfach stur durchziehen, bringt es am Ende dem Ergebnis nichts. Und das dann auch zu tun, und ehrlich miteinander zu sein, dass wir gemerkt haben, auch im Prozess, da waren Dinge, die haben wir so vorher gar nicht mit berücksichtigt, weil die waren auch so gar nicht klar. Aber die sind jetzt da, und ehrlicherweise sollten wir die mit bearbeiten, bedenken, besprechen. Und das braucht halt manchmal auch eine Runde mehr Zeit. Ja.
Voll. Und damit sind wir ja auch wieder bei den Fehlern, und damit sind wir auch wieder beim Thema, dass Diversity kein kurzfristiges Mitnahmethema ist, sondern eines, das man wirklich mit ganz viel Herz, Hirn und Hand angehen muss. Und da ist es natürlich total dienlich, auch immer wieder in diese, mit Abstand, in eine Retrospektive zu gehen, um wirklich zu überlegen, was haben wir dann im letzten Quartal, Monat, wie auch immer, welchen Zeithorizont man ansetzt, gelernt. Ne? Wo haben wir uns vielleicht übernommen? Wo müssen wir uns mehr fokussieren? Und das aber auch so zu benennen und zuzulassen, finde ich echt richtig, richtig schön.
Ja, ja, das ist am Ende, also die Anstrengung finde ich auch persönlich, wenn du anfängst, so zu tun, als ob, was auch immer dann da dahinter steckt, so zu tun, als ob du kriegst das Projekt in Time geliefert, obwohl es wirklich nicht richtig gut wird, oder ein Prozess, den du dir vorher irgendwie erdacht hast, und du merkst, es ist einfach nichts für diese Organisation. Das ist am Ende des Tages so anstrengend für alle Beteiligten, und das ist auch ehrlicherweise die Verantwortung, die ich in meiner Rolle auch trage, zu sagen, Entschuldigung, aber das müssen wir nochmal neu machen, weil das wird nicht wirklich gut, wenn wir das dauerhaft so einführen oder etablieren wollen. Und das ist, glaube ich, schon auch das Selbstverständnis, was ich mittlerweile entwickelt habe, da auch mir Umgebungen, Unternehmen auszusuchen, die auch eine Wertschätzung entgegenbringen, wenn man ehrlicherweise Dinge spiegelt, die vielleicht auch gerade noch nicht an dem Punkt sind, wo wir sie alle gerne schon hätten.
Ja, es braucht halt beides. Ne? Es braucht den Blick nach vorne. Ja. Autofahren kannst du ja auch nicht nur mit der Frontscheibe, sondern dann nutzt du auch den Rückspiegel. Ne?
Richtig,
und den Rückspiegel, um halt zu schauen, wo man noch besser werden kann. Wie gesagt, wo man sich vielleicht übernommen hat und so weiter und so fort. Und diese Unvoreingenommenheit dann immer wieder auch neu anzufangen, ne? Und zu sagen, nee, aber wir wollen es voranbringen. Ne? Und
ja,
das Commitment bringen alle mit.
Ja.
Sehr, sehr spannend, Alex. Da bist du ordentlich am Wirbeln und ich bin ganz gespannt, was wir so in Zukunft noch von euch mitkriegen und wie es weitergeht mit all den Initiativen, die ihr intern gestartet habt, eben unter anderem das Gap-Free-Programm. Du sagst ja auch, es muss Management wirksam sein. Was das genau für dich bedeutet, haben wir ja schon an der einen oder anderen Stelle mitbekommen und auch dieses Thema Accountability, also Verantwortungsübernahme, ne, zum Beispiel über Boni oder ne, wie auch immer man das einbettet, das sind ja alles Themen, die du jetzt auch mit vorantreibst, ne?
Ja, ganz genau. Also dieses Thema der Messbarkeit. Also ich bin ja da auch immer ein sehr, sehr großer Fan davon, wenn es neue Themen sind und für viele, auch gerade Führungskräfte und wirklich, also unabhängig, geschlechterunabhängig, ist dieses Thema ja auch noch nicht so alt. Ne? Und es ist auch, je nachdem, wie lange man in einer Firma auch ist, teilweise auch noch total neu. Und es ist für einige auch nicht wirklich greifbar. Und ich bin ein ganz großer Fan davon, dass wenn ich weiß, was wirklich die Dinge sind, die Themen, die eine Veränderung brauchen, sich dann auch mit dem Team hinzusetzen und zu sagen, an was machen wir das fest? Was ist für uns wirklich am Ende des Tages eine Entwicklung, Schritte, die wir gegangen sind, bis hin zu einem Erfolg, um das dann auch zu messen und das intern zu tun. Aber ich bin wirklich auch ein großer Fan davon, das auch extern begleiten zu lassen. Und diese externe Begleitung, mit der ich ganz großartige Erfahrungen gemacht habe, ist zum einen über Barbara Lutz und den Frauenkarriereindex.
FKI.
FKI, richtig, genau. Ganz genau, unbedingt. Mhm. Und hier in ein sehr, sehr, also von einem unabhängigen Marktforschungsinstitut, ein sehr, sehr toughes Measurement der eigene Status quo und das über die Jahre hinweg mitmessen zu lassen, bis hin zu aber auch natürlich die qualitativen Faktoren wie unterschiedliche Policies, die Mitarbeitende unterstützen, ihre Arbeit und also das Berufs- und das Privatleben besser zu vereinbaren, das auch extern messen zu lassen. Und bei Lavazza haben wir uns entschieden, global dieses Jahr uns mit dem Institut EDGE zertifizieren zu lassen für Deutschland. Und das wird jetzt im Dezember der Fall sein. Da bin ich auch sehr gespannt, weil das bringt einfach für alle Beteiligten nochmal eine Klarheit, wo man als Unternehmung steht. Und dann in Zeiten von wirklich nicht ständig wachsender mitarbeitenden Zahlen, sich dann auch zu konzentrieren und auch nicht wachsenden Budgets, sich zu konzentrieren mit den Ergebnissen aus der internen Analyse. Mhm. Für was wollen wir wirklich gehen? Was den Unterschied in 1, 2, 3 Jahren in diesem Unternehmen macht, warum Menschen hier wirklich gerne weiter arbeiten möchten oder aber auch von außen zu uns kommen möchten. Und da hilft das sehr. Und es hilft auch sehr im Management, wer jetzt nicht HR verantwortlich ist und vielleicht da auch eine andere Domäne hat, also eher dann auch das Zahlengetriebene, das greifbarer zu machen und zu sagen, das ist etwas, wo wir ganz klar den Unterschied machen können, indem wir die Erfolgs-KPIs, die wir miteinander definiert haben, tracken. Und wenn wir auch mal nicht on track sind, zu analysieren, warum sind wir das eigentlich nicht und was müssen wir tun.
Richtig, richtig stark. Und Alex, wow, ich bin so gespannt, auch was dich dann im Dezember erwartet. Das wird ja, ist ja auch jedes Mal wieder ein neues Verfahren, so eine Zertifizierung durch Externe, ne? Ja. Um da auch mal rauszufinden, was werden da vielleicht auch noch für Spots aufgedeckt? Das ist ja auch höchst spannend. Ja,
total. Und deshalb haben wir auch gesagt, wir legen uns hier nicht fest. Mhm. Bevor das nicht durchgeführt ist und bevor wir nicht wirklich intensiv mit unserer Organisation sprechen konnten, legen wir uns in dem, was wir die nächsten 3 Jahre, und das ist schon auch die Erwartungshaltung, die Familie Lavazza auch hat und auch die Geschäftsführung in Italien, dass wir in den Märkten eine langfristige D&I-Strategie bis Ende 28 schreiben. Da habe ich gesagt, das finde ich total richtig und gut. Mache ich aber erst, wenn ich mehr weiß, was hier eigentlich los ist.
Ich nehme mit aus unserem Gespräch bisher, Alex, dass es wie so häufig ja gar nicht die Antworten sind, sondern die Fragen, die fehlen. Und ich finde es extrem spannend, das höre ich immer wieder raus bei dir, dass du sehr, sehr viele Fragen auch stellst, ne, in der Organisation, in unterschiedlichen Employee Resource Groups oder wie auch immer du sie nennen möchtest, bei Management, im Leadership Circle. Und das finde ich so einen schönen, erfrischenden Angang, weißt du?
Ja, es ist einfach diese, ich glaube diese, weiß es nicht, wie ich es nennen soll, ob das eine Erdung ist oder ob das auch eine Klarheit für mich einfach hat. Ich kann das nicht wissen. Ich kann Teil davon sein, Veränderungen herbeizuführen und Veränderungen wirklich erlebbar zu machen. Aber in welchen Bereichen, da müssen wir tatsächlich miteinander zuhören und dafür braucht es die Fragen. Ja, richtig. Mhm.
Liebe Alex, ich würde jetzt gerne zum Abschluss mit dir noch eine Runde spielen. Und zwar quick and dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest in einem Satz. Wie klingt das für dich?
Okay, let's do it.
Alrighty, gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
Das war der Moment, als ich festgestellt habe, dass nach 5 intensiven Jahren der Organisationskulturentwicklung bei Mindshare in der mitarbeitenden Befragung, die erst 1 Jahr gelaufen ist, sich der sogenannte Net Promoter Score wirklich signifikant ins Positive gewandelt hat. Und die Früchte, die man ernten wollte, dann wirklich auch am Ende geerntet werden konnten. Und das war ein Punkt nach so vielen Jahren der Arbeit und einer Pandemie, die dazwischen war, wo ich gesagt habe, okay, das fühlt sich wirklich, wirklich toll an, natürlich mit all den Kolleginnen und Kollegen, die daran beteiligt waren und dem gesamten Management. Aber das war schon ein Moment, das schwarz auf weiß zu sehen, dass es sich gedreht hat. Das war schon toll.
Was liest du gerade?
Ich lese gerade das Buch von Daniel Kahneman, Schnelles Denken, Langsames Denken.
Ah, und wie findest du es soweit?
Soweit gut, aber auch da ehrlicherweise, ich habe das in einer ziemlich toughen Zeit jetzt, die ich privat hatte, einfach weil wir hier in der Familie einen Verlust hatten, den wir jetzt zum Glück gut verkraften konnten. Aber ja, danke. Aber das war dann auch so, wo ich gemerkt habe, oh, das ist eine Komplexität in einem Buch, die ich total spannend finde. Aber ich glaube, ich war da noch nicht ganz aufnahmefähig. Von daher, ich mache jetzt mal im Herbst damit weiter.
Genau. Was ist dein persönlicher Kraftort? Hast du einen?
Das ist tatsächlich da, wo meine Familie ist. Und wenn ich es mir aussuchen darf, am liebsten mit denen auf Kreta.
Darfst du. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten 6 Monaten?
In den letzten 6 Monaten. Größte Herausforderung war, dem Management und der Organisation bei dem gesamten Veränderungsprozess, den wir vor uns haben und in einer Zeit, und das ist auch kein Geheimnis, wo Rohkaffeepreise einen Wert erreicht haben, den wir so bislang nicht kannten, zu erklären und das Gefühl zu geben, dass die Veränderung, die wir jetzt gehen werden und wollen, dass es der richtige Zeitpunkt ist und dass wir jetzt nicht damit aufhören dürfen. Und alle on board sind.
Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
Die Rückkehr aus der Elternzeit.
Erzähl.
Die würde ich anders machen. Also da hatte ich echt Respekt. Da hatte ich echt richtig Respekt. Und das waren auch ein paar Kompromisse, die ich da eingegangen bin. Das würde ich definitiv jetzt anders machen und versuche das auch selbst in meiner Rolle als HR-Lead jetzt anders zu gestalten. Also das war einfach nicht so cool, würde ich anders machen.
Also ein Plädoyer für mehr Mut an der Stelle,
oder? Mehr Mut, mehr Klarheit und es war auch ehrlicherweise immer in meiner Arbeitszeit, Karriere, wie auch immer man das nennen mag, dann, wenn ich für mich persönlich ganz klar war, hat es auch immer echt super gut funktioniert. Also bis hin zu in München gelebt und gesagt, nee, ich möchte unbedingt wieder nach Hause, nach Mainz. Ich kündige und von Red Bull das Angebot zu erhalten, du brauchst nicht kündigen, wir machen in Frankfurt ein Büro auf. Okay, super. Bin ich noch 9 weitere Jahre geblieben. Aber einfach Klarheit zu haben und da gut vorbereitet zu sein, in den Dialog zu gehen. Und da war ich einfach wirklich noch sehr, sehr zurückhaltend. Mhm. Und das würde ich anders machen, ja. Und das kann ich nur empfehlen, anders zu tun.
Was war dein größtes Learning in den letzten 2 Jahren?
Mensch zu bleiben, ich selbst zu bleiben, Alex zu bleiben und das auch wirklich in den Situationen und jeder, der mit HR schon mal eine Situation hatte, wo es wirklich auch um mal herausfordernde Gespräche ging. Das ist nicht immer easy, aber wenn man fest davon überzeugt ist, dass das eine gute Entscheidung ist und dass es vielleicht auch eine ein Gespräch ist, was menschlich vielleicht für eine Veränderung sorgt, aber an der Stelle bewusst entschieden, da dahinter zu stehen, das klar zu machen, aber da auch sehr, sehr menschlich zu sein und gerade auch das offen zu lassen, wenn Menschen, und da kommt dann das Leben wieder dazu, auch privat vielleicht in einer Situation sind, entweder in die sie nie rein wollten oder die jetzt ad hoc reingekommen ist, da auch alles beiseite zu schieben, sich Zeit zu nehmen und Mensch zu bleiben.
Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
Das ist die schwere Gewalt gegen Kinder und Frauen.
Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
Also mit meiner Definition, ich glaube, das führt nicht wirklich zu was, sondern ich kann eher sagen, wie ich es für mich umsetze. Also ich bin leidenschaftlich dabei und das ist auch etwas, was sich so ergeben hat. Das habe ich mir nie vorgenommen, aber historische, klassische Frauenrollen, die wir in den letzten 100 Jahren mindestens so auch gezeigt bekommen haben, aufzubrechen, andere Möglichkeiten aufzuzeigen und das aber nicht mit der Brechstange und da irgendwie alle davon zu überzeugen, sondern eher hoffentlich eine Form von Inspiration für viele junge Frauen, aber auch vor allen Dingen junge Männer zu sein. Und das ist ganz spannend, weil mein Sohn ist jetzt 14 und auch nicht auf den Mund gefallen. der ist echt ein wundervoller, toller, herzenswarmer Kerl, der aber durch die vielen Einflüsse, die auch wieder von rechts und links irgendwo herkommen, manchmal mit einer Aussage so am Esstisch sitzt, wo ich sage, okay, darüber müssen wir jetzt mal ein bisschen intensiver sprechen, weil so kann ich hier nicht mehr aus der Haustür gehen lassen. Und das sind Diskussionen, die führe ich leidenschaftlich gerne, um wirklich nochmal klarzumachen, dass wir alle miteinander, wenn wir Eltern sein dürfen, dass bei sowohl den Mädels als auch bei den Jungs die Möglichkeit, ganz offen zu sein und sich nicht in irgendwelche Muster zu festzufahren, dass das eine Form von Erziehungsauftrag ist. Und auf der anderen Seite in meiner professionellen Rolle auch aufzuzeigen, also ich arbeite Vollzeit, seitdem mein Sohn 3 ist, und das klappt einfach wunderbar. Und übrigens, mein Mann arbeitet auch Vollzeit, und das klappt wunderbar, indem man miteinander eine sehr klare Absprache hat und auch die Familienorganisation gut aufteilt. Und genau damit einhergehend nicht Feminismus in den Vordergrund stellt, sondern eher zu sagen, die Rolle von Mann und Frau, egal ob das im Business ist oder ob das in der Führung auch ist, dass wir hier miteinander im Moment noch Sorge tragen müssen, dass Frauen einen anderen Stellenwert bekommen und hier tatsächlich, ja, es noch Nachholbedarf gibt, auch hier bei uns in Deutschland und in Österreich. Und da bin ich noch nicht mal beim Gehalt angekommen.
Da hast du mich auf jeden Fall als Mitstreiterin an deiner Seite. Darauf kannst du dich verlassen, Alex. Gemeinsam, ja, auch implizites, explizit zu machen, dran zu bleiben. Jeder in dem Kreis, in dem er wirken kann, ne, in dem sie wirken kann, und gemeinsam die Verantwortung zu tragen für das Thema Vielfalt und eine Gesellschaft, die lebenswert für alle ist. Das ist auf jeden Fall das übergeordnete Ziel, das wir, glaube ich, qua Mission beide total verinnerlicht haben, ja, und teilen. Vielen, vielen Dank, ja, für deinen Input, Alex. Vielen, vielen Dank für dein Wirken. Danke.
Vielen Dank für die wirklich wundervollen Fragen und für die Zeit, die wir jetzt hier miteinander verbringen durften.
Vielen Dank dafür, dass du uns heute dein Ohr geschenkt hast. Wenn du wieder von uns hören möchtest, dann lass uns gerne ein Abo da. Und dann heißt es wieder Nushu Female Business Zeit. Bis dahin wünsche ich dir eine richtig gute Woche. Rock'n'Roll und alles Gute. Tschüss.